SWR 2 Wissen.
Die Frau windet sich in diesen Wehen. Schwer vorstellbar auch das tatsächlich, was das bedeutet, wenn im Körper ein Riesenmuskel sozusagen kontrahiert und da was rauspresst. Ich war schon auch öfter den Tränen nahe, weil ich auch da nicht so richtig wusste, geht's ihr jetzt noch gut? Ist das in Ordnung?
Dann erinnere ich mich nur noch, flog die Tür auf. Ich wurde so zur Seite gedrängt. Ich hörte so einen Alarm, Notsektion, Notsektion. Und dann sah ich noch meine Frau, wie sie vorbeigeschoben wurde. Und dann war sie weg.
Wir sind schwanger, sagen Männer mitunter. Und meinen, ihre Partnerin ist es. Die Formulierung zeigt, dass sie sich mit ihrer schwangeren Partnerin identifizieren. Väter engagieren sich heute auch mehr als früher in der Familie. Das ist super. Trotzdem kriegen die Frauen die Kinder. Und Männer sind bei der Schwangerschaft und bei der Geburt eher die Mitläufer. Dies ist für viele keine einfache Rolle.
Wir haben einfach gesagt, der Mann soll dabei sein. Wir haben überhaupt keine Daten, die die Sinnhaftigkeit dieses Versuchs belegen könnten.
Väter und Geburt. Eine Sendung von Eva Schindele.
Männer, die es mit dem Vatersein ernst nehmen, durchleben auch während der Schwangerschaft ihrer Partnerin eine Zeit der Ungewissheit und des Umbruchs. Vor allem beim ersten Kind ist das so, sagt Johannes Huber. Der Entwicklungspsychologe und Väterforscher lehrt an der Universität Innsbruck.
Der Übergang von der Paardyade zur Elternschaft und speziell für den Mann auch der Übergang zur Vaterschaft ist ein Entwicklungsprozess, den man früher nicht auch wissenschaftlich gesehen im Blick hatte. Es ist auf alle Fälle ein Ereignis, welches die Männer und werdenden Väter alles andere als unberührt lässt.
Mein Name ist Fabian Russ, ich bin 31 Jahre alt, gebürtig aus Niedersachsen, lebe in Leipzig als freischaffender Komponist und lebe dort mit meiner Frau zusammen und einem eigenen Kind und einem Patchwork-Kind.
Während der Schwangerschaft seiner Partnerin Trendela Braun trieben Fabian Russ viele Fragen um. Wie verändert das Kind unsere Liebesbeziehung? Was für ein Vater will ich sein? Und wie wird sich das Leben mit Kind gestalten?
Eigentlich erlebt man es erst, wenn das Kind dann in der Geburt tatsächlich zur Welt kommt. Erst da war der Punkt erreicht, an dem ich gemerkt habe, aha, jetzt ist alles anders. Für immer.
Inzwischen krabbelt die kleine Aurelia schon geschwind durch die Wohnung. Immer ihrer ein paar Jahre älteren Halbschwester hinterher.
Insbesondere jetzt die Väter der neueren Generationen stecken sich sehr hohe Ziele auch an ihrer eigenen Vaterschaft. Sie wollen von Anfang an dabei sein, sie begleiten ihre Partnerinnen mit zum Geburtsvorbereitungskurs und zeigen sich soweit schon auch sehr anteilnehmend.
Die Mutter spürt die Existenz des Kindes am eigenen Leib. Anfangs spannt die Brust, ihr ist vielleicht übel und sie ist müde. Langsam wölbt sich ihr Bauch. Sie fühlt, wie sich das Kind in ihrem Körperinneren bewegt. Anfangs zaghaft, dann immer deutlicher.
Ich wollte ja auch was wahrnehmen, also habe ich natürlich möglichst oft den Bauch angefasst und unser Kind ist glücklicherweise ein sehr lebendiges Kind und hat dann so seine Füße und Hände in alle möglichen Richtungen gestoßen. Dann haben wir das ja wegdrücken können, dann tauchte das an anderer Stelle wieder auf. Ich dachte, naja, das Kind wird schon, irgendwas würde schon wahrnehmen, ob es jetzt da mich als Vater wahrnimmt, das weiß ich, das glaube ich auch nicht.
Der Vater ist ja neben der Mutter die zentrale Bezugs- und Bindungsperson auch für das Kind. Eine Art Container für den gesamten Prozess.
Der Psychologe und Babytherapeut Thomas Harms betreibt in Bremen eine Schreiambulanz. In seiner Praxis suchen Eltern Hilfe, wenn sie an ihrem unruhigen und häufig weinenden Baby fast verzweifeln.
Das Kind hört den Vater, das Kind erlebt den Vater, das Kind erlebt den Vater vielleicht indirekt in der Sexualität, die die Partner noch miteinander haben. Das Kind ist eingewoben in das gesamte emotional-familiäre Umfeld von Anfang an. Ein nicht existenter Vater ist genauso eine wichtige Größe wie ein sehr existenter und sicherheitsspendender Vater. Indirekt über das affektive Erleben der Mutter, dass sie sich aufgehoben, verstanden, gehört, gesehen fühlt, ist der Vater ständig präsent, hormonell, emotional und in dem inneren Erleben des Kindes in der pränatalen Welt.
Also so blöd das auch klingen mag, wir haben ja auf dem Ultraschall und weiß ich wo Abbildungen noch und nöcher gesehen, aber der ich das Kind nicht austrage, haben natürlich immer nur eine Außensicht, bis sozusagen das Kind eines Tages mir übergeben wird. Vorher bin ich immer nur gefühlt Helfer, Unterstützer, Beobachter, Co-Schwangerer, wie die Wissenschaft es ja auch nennt.
Diese Co-Schwangerschaft kann auch bei Männern zu körperlichen Symptomen führen. Vor allem bei der ersten Vaterschaft. Schätzungen zufolge ist jeder vierte Mann von Verdauungsstörungen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Schlaflosigkeit betroffen. Viele nehmen an Gewicht zu.
Irgendwie habe ich mich immer auch ausgeliefert gefühlt. Ich konnte nicht irgendwie groß mitreden eigentlich und konnte auch nicht wirklich aktiv während der Schwangerschaft was tun, damit es dem Kind gut geht, sondern ich konnte nur, was heißt nur, meine Aufgabe habe ich empfunden als die, dabei zu sein und dafür zu sorgen, dass es meiner Frau und damit indirekt auch dem Kind so gut wie möglich geht.
Wenn die Geburt näher rückt, verändert sich auch beim Mann der Hormonspiegel. Die sogenannten Brutpflegehormone wie Prolaktin und Cortisol steigen. Ebenso das Bindungshormon Oxytocin, während das männliche Sexualhormon Testosteron sinkt. Eine kanadische Studie fand heraus, dass Männer mit höherem Prolaktin und geringerem Testosterongehalt eher auf das Weinen eines Babys reagieren. Allerdings, inwieweit der veränderte Hormonhaushalt fürsorgliches Verhalten prägt oder es umgekehrt ist und das Verhalten erst zu einer anderen Hormonlage führt, ist letztlich wissenschaftlich nicht geklärt.
Wir wissen, je früher sich die Männer auch bereits pränatal, also vorgeburtlich in der Vorstellungswelt als wichtigen Interaktionspartner des Kindes begreifen, also bevor das Kind überhaupt schon auf der Welt ist, umso besser dann auch nachgeburtlich dieser Dialog in der Triade von Vater, Mutter und Kind funktioniert. Also das ist etwas, was in den Köpfen der Väter schon vorgeburtlich beginnt, als eine Form von Selbstbild und die meistens auch ein bisschen was sozusagen mit der Biografie des Vaters selber auch zu tun hat, aber sozusagen diese vorgeburtliche Einstellung sich nachgeburtlich in der Interaktion auch zeigt.
So Väterforscher Johannes Huber.
Durch die Geburt eines Kindes wird ja die Beziehungskonstellation ganz anders. Also man wechselt ganz schnell von einer Minute zur anderen seine Identität.
Viktor Tschu ist Mediziner und Psychotherapeut. Er hat selbst 4 inzwischen erwachsene Kinder und hat das Buch Vaterliebe geschrieben.
Vorher ist man Partner, ist man werdender Vater, aber tatsächlich Vater zu sein, ist was ganz anderes. Man wird eben was Größeres.
Das ist der Anton, da feiert er gerade seinen 3. Geburtstag und versucht, die 3 Kerzen auszublasen, was er, finde ich, wunderbar auch dann hinbekommen hat. Ich finde ihn einfach wundervoll. Ich kann so unglaublich viel durch ihn lernen.
Florian Jordi hat einen kleinen Karton mit Familienfotos zum Interview mitgebracht. Anton als zerknautschtes Neugeborenes auf dem Arm seiner Mutter Pega. Anton mit buntem Gummiball an der Nordsee. Anton mit seiner kleinen Schwester Rosa.
Das ist einfach so schön für uns, für meine Frau und mich, das einfach zu erleben, zu sehen. Da kommen ganz warme Gefühle.
Mit dem Vaterwerden wird die Erinnerung an die eigene Kindheit präsent. Plötzlich schlüpft man wieder zurück in die Kinderrolle, erklärt Viktor Tschu.
In dem Moment, wo ein Kind gezeugt wird, ist der Mann sofort in seiner Herkunftsfamilie drinnen. Ja, wir können nicht uns selbst erschaffen als Väter oder als Mütter. Ja, wir sind dann Fortsetzung unserer eigenen Eltern. Da springt die innere Identität in die Elterngeneration und wir müssen uns dann mit unserem eigenen Vater auseinandersetzen.
Das ging auch Florian Jordi so. Er ist mit einem Stiefvater aufgewachsen. Der hat zwar gut für ihn gesorgt, trotzdem fehlte ihm sein leiblicher Vater. Der war nach Portugal ausgewandert, als Florian gerade mal 3 Jahre alt war. Als er selbst Vater wird, reißt diese frühe Wunde wieder auf.
warum war mein Vater nicht da? Warum ist er gegangen? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, könnte ich das? Könnte ich jetzt, mein Sohn war da zwei, als diese Frage aufkam, könnte ich jetzt gehen? Könnte ich ihn einfach hier lassen? Und das, ich habe festgestellt, nein, ich kann ihn nicht hier zurücklassen und ich könnte nicht einfach weggehen. Und da ist sehr viel Wut aufgekommen. Also, warum konnte er das tun? Warum ist er einfach weggegangen? Und das Erste, was kam, war, das kann man doch nur tun, wenn man sein Kind nicht liebt. Und das war dann sehr schmerzhaft, das Gefühl, was dann kam.
Abwesende, emotional verschlossene oder autoritäre Väter und Großväter kennen viele aus ihrer eigenen Kindheit. Schließlich entspricht ein solches Verhaltensmuster dem traditionellen Ideal vom kernigen, unabhängigen Mann, der in die Welt zieht und das Geld verdient, während die Ehefrau ohne Entgelt das Heim bestellt, die Kinder versorgt und für eine kuschelige Atmosphäre sorgt.
Es gibt häufig auch so eine, wenn Sie so wollen, vorbewusste Erlebensebene, die natürlich, wenn man Vater wird, auch das eigene Mannwerden und die Beziehung zum eigenen Vater auch reaktiviert und unter Umständen auch die Frage stellt, wie möchte ich es denn selber praktizieren? Wie möchte ich es mit meiner eigenen Vaterschaft handhaben?
Es ist sowas für mich eine Heilung, weil ich jetzt mich als Vater erlebe und meinem Kind was geben kann, was ich vielleicht nicht gekriegt habe, ist für mich eine Wiedergutmachung.
Florian Jordi will für seine Kinder ein guter Vater sein.
Ein Vater, der erstmal sich zeigt als Mensch, mit allem, was dazugehört, der Freude empfindet, der aber auch vielleicht mal traurig ist, der sich und seine Wünsche und das, was sein Leben bestimmt und ausmacht, einfach auch mitteilt. Aber auch ein Vater, der natürlich für einen sorgt, der ihm das Gefühl von Sicherheit vermittelt und den Weg weist, sich auch getragen zu fühlen, ein Stück weit, beschützt.
So wie Florian Jordi wollen heute viele Männer beides. Einem Beruf nachgehen und gleichzeitig aktiv für ihre Kinder da sein und die Familie mit der Partnerin auf Augenhöhe gestalten. Zumindest theoretisch. In der Praxis nimmt dann allerdings nur jeder dritte Vater Elternzeit in Anspruch und dann nur das Minimum von 2 Monaten. Nur jeder fünfte Vater bleibt länger zu Hause. Aber die Akzeptanz wächst, wenn auch langsam.
Es soll für die eine Erfüllung auch sein, beide Eltern zu haben und einen Vater zu haben, der da ist. Das ist mir einfach sehr wichtig.
Wo es keine starren Rollenmuster mehr gibt, muss die Organisation des Alltags ständig mit der Partnerin ausgehandelt werden. Keine leichte Aufgabe, schon weil die Arbeitswelt wenig Rücksicht auf Familienbedürfnisse nimmt. Und mitunter ist es für Männer, aber auch für Frauen, dann leichter in die traditionellen Rollen zurückzufallen. Auch wenn es beide vor der Geburt anders besprochen haben. Gerade Männern, so der Psychologe Johannes Huber, fällt es manchmal schwer, über den eigenen Schatten zu springen. Vor allem dann, wenn die Zuwendung des eigenen Vaters schmerzlich vermisst wurde und man keine positiven Vorbilder erlebt hat.
Also der gute Vorsatz und auch die Einstellung, es anders machen zu wollen, zu kompensieren, ist schon möglich, aber ich glaube, es hat auch manchmal seine Grenzen.
Ui. Vorsichtig, hey, nicht Haare ziehen, nicht an den Haaren ziehen.
Fabian Russ teilt sich die Familienarbeit mit seiner Partnerin zu gleichen Teilen auf. Ein ständiges Organisieren und Aushandeln für beide. Im mitunter stressigen Alltag ist die Erfahrung der Geburt von Aurelia ein wenig in den Hintergrund gerückt. Trotzdem ist er nach wie vor von dieser Erfahrung tief berührt.
Es gibt wahrscheinlich wenige Situationen im Leben, so nah an Leben und Tod die Grenzerfahrungen sind letztlich. Irgendwie fand ich die Erfahrung eigentlich auch ganz heilsam, muss ich gestehen, dass es da auch Dinge gibt, mit denen kann ich es gar nicht aufnehmen. Die tun eh, was sie wollen letztlich. Das ist von vornherein klar gewesen, das Kind kommt zu Hause zur Welt, damit hast du dich anzufreunden. Da ich aber sowieso in der Position war, da im Grunde genommen keinen direkten Einfluss nehmen zu können, habe ich mir gedacht, naja, also wenn du etwas bist, dann ja mindestens der Unterstützer deiner Frau und des Kindes, also hast du auch zu tun, was ihr gut tut. Und wenn sie sagt, mir tut das gut, dann hast du das zu unterstützen. Und damit war für mich die Sache auch klar, diesen Weg gehen wir.
Fabian Russ' Partnerin Trendela hatte bereits Erfahrung mit Hausgeburten. Ihr erstes Kind hatte sie in Begleitung der gleichen Hebamme auch zu Hause auf die Welt gebracht. Für Fabian, der Geburten bisher nur aus Filmen kannte, oft als Notfall inszeniert, war das eine angstbesetzte Vorstellung.
Was machen wir denn, wenn was schief geht? Was mache ich denn, wenn meine Frau die ganze Bude zusammenschreit, habe ich gedacht. Was sagen denn die Nachbarn, dass ich ein schlechter Mann bin oder dass wir kein Kind zur Welt bringen können? Es waren viele Ängste dabei, die ich dann später der Hebamme gegenüber geäußert habe, weil das war auch nicht immer ganz einfach, das Verhältnis, weil die Hebamme sich sehr konzentriert hat auf meine Frau, aber mich als Mann hatte ich das Gefühl, so ein bisschen links liegen gelassen hat, bis es dann langsam ernster wurde, so dass ich dann kurz vor knapp das Gefühl hatte, das kriegen wir hin, und wenn dann diese Geschichte mit den Wehen beginnt, dann ist das sowieso so außerirdisch, als ich gedacht habe, okay, jetzt müssen wir da irgendwie durch, was auch immer das jetzt als nächstes für eine Nummer wird.
Es wird eine gute Nummer. Beide sitzen am Abend beim Kniffelspielen, als die Wehen beginnen und kontinuierlich kräftiger werden. Sie rufen die Hebamme, füllen warmes Wasser in ein aufblasbares Plastikbecken, in dem Trendela fast die ganze Geburt verbringen wird. Fabian massiert ihren Rücken und gibt Acht, dass das Wasser warm bleibt.
Es hat dem schon nochmal einen draufgesetzt, weil ich da auch meine Partnerin, und so nehme ich mal an, geht es da vielen Männern, auch in Zuständen gesehen habe, wie man das so häufig nicht erlebt tatsächlich. Es sind außerordentliche Gefühle und naja, die Frau windet sich in diesen Wehen. Schwer vorstellbar auch das tatsächlich, was das bedeutet, wenn im Körper ein Riesenmuskel kontrahiert und da was rauspresst. Die Vorstellung fand ich irre. Ich war schon auch öfter den Tränen nahe, weil ich auch da nicht so richtig wusste, geht's ihr jetzt noch gut? Ist das in Ordnung? Geht es dem Kind gut? Aber irgendwie, also das Zusammenspiel zwischen unserer Hebamme und meiner Frau war so reibungslos und so abgestimmt, ohne dass man jetzt vorher wahnsinnig viel miteinander gesprochen hätte, dass ich da immer sozusagen sekündlich eines Besseren belehrt worden bin. Und dann war es so, dass also unsere Hebamme da ins Wasser griff, irgendwann bei der letzten Wehe, und auf einmal da ein Kind aus dem Wasser rausgehoben hat und ich gedacht habe, das ist ja der absolute Wahnsinn.
Etwa 90% der Väter begleiten heute ihre Partnerin bei der Geburt. Nicht alle ganz freiwillig, manche folgen auch einem gesellschaftlichen Erwartungsdruck. Das war bis vor wenigen Jahrzehnten völlig anders. Noch in den 1970er Jahren wurde den Vätern der Zutritt zum Kreissaal verwehrt. Aus alten Filmen kennt man die Szenen, wo werdende Väter aufgeregt vor dem Kreissaal hin und her gehen, während ihre Frau in den Wehen liegt. Nach Stunden zeigt dann eine Kinderkrankenschwester durch die Glasscheibe das Neugeborene, gebadet und sauber angezogen. Und dann änderte sich alles. Die Väter sollten ihre Frauen begleiten.
Was wir vor 40 Jahren gemacht haben, ist ein gigantischer gesellschaftlicher Versuch, ein Massenversuch,
merkt der Ethnomediziner und Anthropologe Wulf Schiefenhöfel kritisch an. Er hat sich mit der Geburt und Kleinkindzeit bei Naturvölkern beschäftigt. Traditionell waren Gebärräume immer Frauenräume, und zwar in allen Kulturen. Für ihn ist es ein Tabubruch, den Kreissaal für Väter zu öffnen.
Wir haben einfach gesagt, der Mann soll dabei sein, damit das mit dem Bonding, mit dem Vater auch besser klappt und damit er weiß, wie die Geburt ist und so. Wir haben überhaupt keine Daten, die die Sinnhaftigkeit dieses Versuchs belegen könnten. Vorher nicht gehabt und bis jetzt nicht, seit 40 Jahren.
Gebären ist ein von der Natur gesteuerter Vorgang, der traditionell immer von Hebammen oder geburtserfahrenen Frauen begleitet wurde. Das veränderte sich mit der Verlagerung der Geburt von zu Hause in die Anonymität einer Klinik. Dort dominierten zunehmend Apparate wie der Herztonwehenschreiber, kurz CTG. Die persönliche Begleitung durch Hebammen geriet in den Hintergrund. In dieser Situation sollten die werdenden Väter für Emotionalität und Privatheit im Kreissaal sorgen.
Viele Männer können das wahrscheinlich auch. Ich denke, manche Männer sind komplett überfordert, die emotionale Stabilität zu erzeugen, die in einem technisierten Betrieb mit wechselnden Hebammen nach Schichtdienst vorhanden ist.
Es war ein Experiment und es ist auch zum großen Teil geglückt,
sagt dagegen der Geburtshelfer Achim Wöckel, Direktor der Würzburger Frauenklinik.
Also wir erleben die Väter zum Glück eigentlich in einer sehr, sehr unterstützenden Rolle, die eben an der Seite ihrer Frau sitzen, die Frauen gut versorgen, ihnen beistehen, auch Körperkontakt zu ihnen halten, ihnen vielleicht auch helfen, in den Venen auf die Atmung zu achten.
Aber nicht immer sind Väter der Wucht einer Geburt gewachsen. Manche können es kaum aushalten, keine Kontrolle über das Geschehen zu haben und übertragen ihren Stress auf Partnerin oder Personal.
Und das wissen wir eben auch, dass zum Beispiel Partner, die einen sehr, sehr ausgeprägten Beschützerinstinkt haben, selbst vielleicht hohe Angst haben, dass der Partnerin was zustoßen könnte, wenig vorbereitet sind, nicht klar einordnen können, was dort gerade medizinisch passiert, dann auch in eine gewisse Aggression verfallen und dann eben auch Kreißsaalpersonal durchaus harsch angehen können, was sehr, sehr irritierend wirken kann.
Ein weiterer Aspekt der modernen Medizin: Die Kaiserschnittrate stieg in den letzten 20 Jahren drastisch. Jede dritte Geburt endet inzwischen mit einem Bauchschnitt. Ob das auch mit der Anwesenheit der Väter zu tun hat, ist unklar. Eine kanadische Studie legt einen solchen Zusammenhang zumindest nahe.
Es gibt durchaus Männer, die vielleicht die Geduld verlieren und eben ihre Frau nicht motivieren, jetzt Richtung Spontangeburt zu arbeiten, sondern doch irgendwann sagen, jetzt lassen wir das Ganze bleiben, bis dann auch irgendwann die Partnerin sagt, mein Mann hat, glaube ich, recht, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr und dann eben doch ein Kaiserschnitt durchgeführt wird.
Gynäkologe Achim Wöckel findet es deshalb wichtig, Männer besser auf die Geburt vorzubereiten. Gute Erfahrungen hat er mit einem extra Gruppentermin nur für werdende Väter gemacht. Geleitet von einem Frauenarzt oder einem geburtserfahrenen Vater. Erst in einem solchen Männersetting können viele über ihre Unsicherheiten und Ängste sprechen.
Ich glaube, darum geht es, den Männern klarzumachen, dass es eben Teil des natürlichen Geschehens ist, sie darauf vorzubereiten, zu sagen, was passiert in den einzelnen Geburtsphasen, wann kann man damit rechnen, wie sich die Frau im wahrsten Sinne des Wortes gebärdet und da einfach gemeinsam mit den Männern arbeitet.
So ideal läuft es aber nicht immer. Heute müssen werdende Väter in manchen Kliniken die wenig intime Atmosphäre und den Hebammenmangel ausgleichen. Florian und Pega Jordi fühlten sich auf jeden Fall sehr alleingelassen.
Dann erinnere ich mich nur noch, flog die Tür auf. Ich wurde so zur Seite gedrängt. Ich hörte so einen Alarm auf dem Flur. Notsektion, Notsektion. Ich hörte ganz viele Menschen rennen plötzlich und dann sah ich noch meine Frau, wie sie vorbeigeschoben wurde, konnte ihr noch einen Blick zuwerfen und dann war sie weg.
Er wartete gefühlte Stunden im Krankenhausflur, in großer Sorge um Frau und Kind.
Auf jeden Fall kam jemand zu mir und sagte, sie können jetzt da nebenan reingehen, da ist dann ihr Sohn. Und der lag dann in so einem Kasten. Also da, wo so Frühchen halt in der Regel drin liegen. Ich wusste nicht genau, was ich machen kann und darf jetzt. Und dann kam eine Hebamme und sagte, nehmen Sie ihn doch mal raus, legen Sie sich den auf die Brust. Das entsprach auch eigentlich meinem Bedürfnis. Und dann musste ich mir einen Latexhandschuh überstülpen und dann können Sie ihm auch den Finger geben. Er nuckelte wie verrückt und ja, kam natürlich nichts raus.
Meiner Erfahrung nach sind Männer, die am Anfang bei der Geburt dabei sind, auch in den ersten Tagen präsenter als andere Väter, bleiben auch häufig im Wochenbett dabei, in Familienzimmern beispielsweise, und erleben ihre Kinder von Anfang an und lernen damit auch, sag ich mal, die kleinsten Signale zu deuten. Und das ist die Grundlage für eine gelungene Vater-Kind-Bindung.
Bis in die 1980er Jahre konzentrierten sich Entwicklungspsychologie und Bindungsforschung nur auf die Mutter-Kind-Beziehung. Sie sprach Männern sogar die Fähigkeit ab, die Zeichen, die Babys aussenden, verstehen zu können. Damit reproduzierten die Wissenschaftler vor allem die traditionellen Rollenvorstellungen.
Zahlreiche Studien zeigen inzwischen, dass schon kleine Kinder von einer guten Beziehung zu ihrem Vater profitieren. Sie haben mehr Selbstvertrauen, sind emotional stabiler, entdeckungsfreudiger und sozial kompetenter.
Wenn sich Väter von Anfang an aktiv einbringen, sozusagen sind für die Kinder genauso wichtig, weil sie die gleichen Fähigkeiten oder intuitiven Kompetenzen, wie man sagt, in der Wissenschaft verfügen wie die Mütter. Und das ist insofern auch kein Kompetenzvorsprung, den die Mütter haben durch ihre biologische Verbindung zum Kind, sondern es ist auch für sie Learning on the Job täglich mit dem Kind. Und wenn Väter die Möglichkeiten haben, sich hier aktiv einzubringen, sind sie genauso fähig, das Kind, auch dein Kleinstkind, mit Ausnahme eben des Stillens auch zu umsorgen und für das Kind Sorge zu tragen.
Die ersten Monate nach der Geburt sind für alle anstrengend. Die junge Familie muss sich erst finden und engagierte Väter müssen erst in ihre Rolle hineinwachsen. Viele erfahren auch ihren ersten Frust.
Ich weiß, dass das Stillen etwas war, was mir ernsthafte Schwierigkeiten bereitet hat, insofern, als dass ich eben immer Schuldgefühle hatte und Gewissensbisse und dachte, oh Mann, ich kann nichts beitragen. Jetzt schreit sie, was soll ich tun? Ich kann mich mit dem Kind auf den Petsyball setzen oder es in den Arm nehmen und ich kann es streicheln oder es wiegen, aber letztlich will es vor allem auch was essen und dafür habe ich keine Alternative. Das war am Anfang schwierig.
Das kann so manchen frisch gebackenen Vater schnell demotivieren und in die Arbeit flüchten lassen. Ein Terrain, wo er sich traditionell auskennt und auch mehr Anerkennung bekommt. Auch manche Mutter geht voll in ihrer neuen Rolle des Windelns, Stillens und Spielens auf und spricht dem Vater die Kompetenz im Umgang mit dem Baby ab. Gatekeeping nennen das die Familienforscher und Forscherinnen. So rutschen viele Paare nach der Geburt des ersten Kindes, trotz anderer Vorsätze, bewusst oder unbewusst in die traditionelle Rollenaufteilung hinein. Frauen stecken ihre Berufstätigkeit zurück, werden abhängig vom Verdienst des Partners. Gleichzeitig arbeitet der Partner mehr als vorher in seinem Beruf. Und viele Männer wünschen sich dann mehr Zeit für die Familie. Das kann schnell zu Frust auf beiden Seiten führen. Vor allem, wenn die Vorstellung der Arbeitsteilung vorher eine andere war. Mütter und Väter, die versuchen, Beruf und Kinder unter einen Hut zu bringen, klagen häufig über chronische Zeitnot. Deshalb ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht mehr länger nur ein Frauenthema, sondern betrifft Männer ebenso. Vorausgesetzt, sie sind mutig genug, ihr Vatersein nicht nur als Lippenbekenntnis zu sehen, sondern auch wirklich für ihre Kinder da zu sein.
Das ist eine Veränderung, die wie so ein schwach dosiertes Mittel einsickert und also tagtäglich sozusagen, dadurch, dass man mit dem Kind ja zusammenlebt in so einem Verbund, der auf Lebenszeit miteinander verbunden ist. In den ersten Monaten, da war ich vielmehr mit häuslicher Pflege beschäftigt. Aber jetzt so langsam, jetzt wo die Kleine irgendwie auch anfängt, so ihre ersten Gehversuche zu machen, entfaltet sich ja auch erst das eigentliche Wunder. Ein lebenslanges Wunder im Grunde genommen. Also eine Langzeitwunderpille oder sowas, ja.